Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Abgewiesen der Streit um die Ausweitung der Straßensperren in Österreich. Abgehängt der Hilferuf von Schülern aus der Pariser Banlieue. Und abgemeldet die Heldenstadt Vukovar im Osten Kroatiens und die Suche nach einer besseren Zukunft. Das sind die Themen in Europa heute an diesem Montag. Sie gelten als Grundpfeiler der Europäischen Union, aber ohne Nebenwirkungen ist der freie Personen- und Warenverkehr in Europa nicht zu haben. Und um genau diese Nebenwirkungen geht es in einem seit Jahren schwelenden Streit zwischen Deutschland und Österreich, der nun zum Start der Sommerferien eskaliert. Nach ersten Streckensperrungen im Juni hat das Bundesland Tirol an diesem Wochenende die Fahrverbote auf Landstraßen im Umfeld der Autobahnen ausgeweitet. Wer die Maut via Landstraße umgehen oder einen Stau auf der Autobahn umfahren will, wird nun von der österreichischen Polizei zurückgelotst. Reine Schikane, sagt dazu die bayerische Landesregierung. Und auch die EU-Kommission ist alarmiert. Clemens Fehrenkotte ist unser Korrespondent in Österreich. Herr Fehrenkotte, gab es viel Chaos an diesem erweiterten Blockadewochenende?
Also nach Angaben der Polizei war das weitaus weniger schlimm, in Anführungsstrichen, als erwartet. Vor allen Dingen am Samstag war der Durchgangsverkehr so gestaltet, dass es also keine größeren Staus gab und auch keine Veranlassung, die Autobahn zu verlassen. Allerdings war es natürlich auch für die Polizei in Tirol wieder ein Großaufgebot und die überlegen sich gegenwärtig, ab den nächsten Wochenenden keine Polizei mehr einzusetzen, sondern weil, wie gesagt, der Personalaufwand zu groß ist, dass sie dort privates Personal beauftragen können.
Wen machen die Bürger für diese Eskalation verantwortlich?
Also ich habe mich umgehört vor allen Dingen zwischen Kufstein und Innsbruck und habe dort eine ganze Menge Tirolerinnen und Tiroler angetroffen, die sagten, vor allen Dingen die in den Dörfern, in den Ausweichstraßen auch leben, entlang etwa der B171, die parallel zur Inntalautobahn nach Innsbruck führt. Die sagten, wir können es wirklich nicht mehr. Unser Leben hat sich insofern verändert, als dass wir am Wochenende fast gar nicht mehr uns vor die Tür trauen zum Teil. Ich hatte ein älteres Ehepaar in Kufstein, die direkt fast an der Autobahnabfahrt Kufstein Süd wohnten und wohnen. Aber die sagen, wir können selbst mit unserem Auto aus der Garage nicht raus, weil die kleine Zufahrtsstraße komplett blockiert ist manchmal mit Staus. Und die sagten, das geht nicht anders. Und sie alle geben dem Tiroler Landeshauptmann Platter recht mit seiner Maßnahme, das angefangen zu haben, zunächst von Leichnam im Juni und jetzt auch mittlerweile in den Bezirken Reutte und Kufstein.
Trotzdem ist es ja komisch, dass das direkt nach diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofes gekommen ist, als der EuGH die deutsche Autobahnmaut kassiert hat.
Ja, also ich habe das zum Teil auch gehört bei deutschen Touristen, sagten, aha, das ist eine Retourkutsche, jetzt haben wir im Prinzip dort die Autobahnmaut nicht durchkriegen können in Deutschland und jetzt in Anführungsstrichen ärgern uns die Tiroler. Das ist zum Teil auch bei Menschen im Bundesland Tirol zu hören und zum Teil auch bei Kommunalpolitikern. Ich habe mich etwa mit dem Bürgermeister von Kufstein unterhalten und der sagt, er hätte sich schon gewundert auch über die harschen Reaktionen aus Deutschland, vor allen Dingen aus dem Nachbarland Bayern. Er würde allerdings auch zur Kenntnis nehmen, und er verfolgt natürlich auch die Medien, er würde auch zur Kenntnis nehmen, dass es bayerische Kommunalpolitiker, gerade auch in den Grenzgebieten gibt und vor allen Dingen auch einen Teil der Bevölkerung, die durchaus echtes Verständnis dafür haben und sagen, so kann es nicht weitergehen.
Gestritten wird ja nicht nur über die Straßensperrungen, sondern auch über die Art der Lkw-Abfertigung an den Grenzen, weil das wiederum Stau in Deutschland produziert. Wie groß ist das Verständnis in Österreich für die Nöte der Deutschen?
Ja, das ist fast eine wechselseitige Geschichte, denn auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass die Lkw-Blockabfertigung, über die jetzt auch gerade heute Vormittag nochmal auf Expertenebene in Brüssel verhandelt wird zwischen Vertretern Deutschlands, Österreichs und Italiens, dass das das eine ist. Das andere allerdings auch, was die Österreicher sehr mehr auch immer wieder ärgert, ist die anhaltenden auch Grenzkontrollen auf bayerisch-österreichischer Seite. Der sagte, da staut sich das natürlich alles bei uns. Und von daher ist also auch das Wort, um nochmal den Landeshauptmann Günther Platter von der Konservativen Volkspartei zu zitieren, der sagte, wir werden bei diesen Maßnahmen bleiben, wir wollen in Gespräche eintreten. Allerdings sei es auch klar, dass es unter anderem bei der Lkw-Blockabfertigung bleibe.
Über die Straßensperrungen sind nicht nur die Nachbarn in Deutschland empört, sondern auch in Italien gibt es Proteste dagegen. Noch im Juli, Sie haben es gerade gesagt, dass heute die Vertreter in Brüssel bei der EU-Kommission zusammensitzen. Noch im Juli will die EU-Kommission vermitteln zwischen den Konfliktparteien. Fürchten sich die Österreicher vor dem zusätzlichen Druck aus Brüssel?
Also ich denke, wenn ich das richtig einschätze, im Augenblick ist der Furchtfaktor nicht sonderlich groß entwickelt. Deswegen, weil sie natürlich auch darauf verweisen, dass die anderen Partnerländer, wenn man so möchte, die Bundesrepublik Italien, zum Teil bei der etwas mittel- und langfristigen Planung, was also die Verlagerung des ganzen Verkehrs auf die Schiene angeht, was also die Brennerachse angeht, was den Brennerbasistunnel angeht und vor allen Dingen auch die Zufahrtswege, jeweils die Planungen dafür, dass die in weiten Teilen von den beiden anderen Partnern bislang eher, sagen wir mal, etwas langsam behandelt würde. Von daher sehen sich gegenwärtig relativ entspannt diesen Gesprächen in Brüssel gegenüber.
Sie haben gerade den Brennerbasistunnel erwähnt. 2028 soll der eröffnet werden. Bis dahin sind es noch mindestens 9 Jahre. 9 Jahre mit ja, sicher weiter zunehmender Verkehrsbelastung. War das jetzt womöglich nur der Auftakt für viele weitere Restriktionen, ja, Mautmodelle und Sperrungen?
Das denke ich schon, denn das wird zum Teil ja auch in Tirol zumindest auch überlegt und zum Teil auch im benachbarten Bundesland Salzburg, dass das vielleicht zunächst erstmal nur der Auftakt ist, wenn es tatsächlich, und die Prognosen gehen ja in diese Richtung, wenn es tatsächlich zu einer weiteren Ausweitung des Verkehrs kommt. Und wir sprechen hier von etwa 11,5 Millionen Pkw, die pro Jahr durch Österreich Nord-Süd fahren, beziehungsweise 2,5 Millionen Lkw, dass sie natürlich dann sich überlegen, auch andere Maßnahmen einzuleiten. Und damit ist durchaus zu rechnen.
Einschätzungen von unserem Österreich-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Besten Dank nach Wien. Seit Samstag haben die Schüler in Frankreich Ferien. 8 Wochen bis zum Beginn des neuen Schuljahres Anfang September. Viel Zeit also für den Staat, heruntergekommene Gebäude zu renovieren oder an pädagogischen Konzepten zu arbeiten. Und das ist auch dringend notwendig, wenn man den Hilferuf einer Gruppe Jugendlicher aus dem Pariser Vorort Épinay-sur-Seine richtig interpretiert. Über die Tageszeitung Le Monde haben sich die Schüler an die Öffentlichkeit gewendet. Sie klagen über schlechte Lernbedingungen und allgemeine Benachteiligung. Die vom Präsidenten versprochene Bildungsoffensive ist bei ihnen offenbar noch nicht angekommen. Noch immer fühlen sie sich in der Banlieue um ihre Zukunftsperspektiven betrogen. Susanne Krause über den Leidensdruck an den Brennpunktschulen Frankreichs.
Auf den ersten Blick wirkt das Lycée Jacques Feder einladend. Halb versteckt hinter Bäumen stehen mehrere fünfstöckige Flachbauten. Linke Hand trennt eine hohe Hecke, das Schulgelände von einem Plattenbauensemble aus den 1970er Jahren. Rechte Hand jedoch ist Baustelle. Ein Internatsbau wird hochgezogen. Dahinter wurden containerartig Fertigbauten übereinander gestapelt, die provisorischen Klassenzimmer. Denn seit letztem September wird die Oberschule rundum saniert, erzählt Leila Said auf dem Pausenhof. Die 16-jährige, Tochter sudanesischer Einwanderer, will nächstes Jahr Abitur machen, trotz der widrigen Umstände. Die Fertigbauten sind für den Unterricht nicht geeignet. Sie sind so hallig, dass man kein Wort verstehen kann. Wenn die Sonne runterknallt, heizen sie sich auf. Zu Schuljahresbeginn waren wegen der Sanierung alle Toiletten dicht. Es hieß, wir sollten im Falle eines dringenden Bedürfnisses nach Hause gehen. Unter solchen Umständen zu lernen, ist alles andere als normal. Wir haben das hingenommen. Das hätten wir besser nicht getan. Eine Erkenntnis, die Leila Said dem Schreibworkshop verdankt, den eine Lehrerin in diesem Schuljahr angeboten hat. Da entstand ein Text zum komplizierten Schulalltag im Rahmen einer landesweiten Initiative des Kollektivs Solidarité Laïque, ein Zusammenschluss von Gewerkschaften und mehreren Akteuren im Bildungsbereich. Im Workshop haben sie zu 11 am Text gearbeitet, sagt Leila Said. Wir haben viel diskutiert und festgestellt, dass uns zweierlei miteinander verbindet. Wir sind französischer Staatsangehörigkeit und im Gymnasium. Letztendlich sprechen wir in unserem Text ein Grundsatzthema an. Wir in den Vorstädten haben geringere Bildungschancen als Gleichaltrige in Paris. Öffentliche Studien untermauern dieses Bild von den schwierigen Zuständen an den Brennpunktschulen. Oftmals sind dort junge, unerfahrene Lehrer im Einsatz. Zudem gelten die Sozialbauviertel landesweit als Brutstätte von Kriminalität, Drogen und Gewalt. Den Jugendlichen aus Épinay-sur-Seine geht es somit nicht nur um den Ärger über einen Schulalltag mit Baustelle, sondern vor allem um ihre Chancen. Als Vorstadtbewohner mit Migrantenhintergrund fühlen sie sich stigmatisiert, degradiert zu Franzosen zweiter Klasse. Und damit haben sie in Frankreich einen Nerv getroffen. Seit der Veröffentlichung ihres Textes in der Zeitung Le Monde haben die Teenager Interviews in Radio, Fernsehen und Zeitungen gegeben und wurden spontan zu einer Veranstaltung in der Nationalversammlung eingeladen. Selbst Alain Canon vom Kollektiv Solidarité Laïque ist vom Echo überrascht. Viele Leute hat der Text sehr berührt. Ein Gewerkschaftsboss hat mir verraten, er habe beim Lesen geweint. Zwar will die Macron-Regierung Kindern in Brennpunktvierteln bessere Startchancen geben, zum Beispiel mit kleinen Klassen von je 12 Kindern für die Schulanfänger. Dennoch bleibt der Nachholbedarf betreffs Chancengleichheit immens. Der Schreibworkshop jedenfalls hat bei Alissa Hest-Jev politisches Bewusstsein geweckt. Es war anfangs sehr schwierig, in Worte zu fassen, was man uns mit den Bauarbeiten in der Schule zumutet. Und als uns das gelang, war es wie eine Ohrfeige. Da wurde ich stinksauer. Das Schreiben hat mir geholfen, damit umzugehen. Den Glauben an die Französische Republik hat Mitschülerin Leila Said nicht verloren. Sie will Grundschullehrerin werden. Bildung, sagt sie, sei das Wichtigste im Leben.
Wenn der Wohnort über die Bildungsperspektiven entscheidet, Susanne Krause über den Protest an französischen Brennpunktschulen. Mit 20 Millionen Touristen im Jahr zählt Kroatien schon lange zu den beliebtesten Reisezielen für Mittelmeerurlauber. Mit der blutigen Vergangenheit des Landes in den 90er Jahren kommen die Besucher an den Stränden der kroatischen Adria nur wenig in Berührung. In Slawonien, dem äußersten Osten, den wir in dieser Woche in mehreren Reportagen in den Blick nehmen, ist das anders. Hier hat der Krieg gegen die Serben tiefe Narben hinterlassen. Besonders deutlich wird das im monatelang umkämpften Vukovar. 3000 Soldaten und Zivilisten wurden bei den Kämpfen Anfang der 90er Jahre getötet. 4 Jahre stand die Stadt dann unter serbischer Besatzung. Heute gilt Vukovar als Symbol für die kroatische Unabhängigkeit. Doch vom Kriegsgedenken alleine kann die Stadt nicht leben. Die junge Generation will weg vom großen Opfermythos und sucht nach einer Erzählung für die Zukunft, wie Grit Eggerichs berichtet.
Alle Plätze im Theater sind belegt. Lokalpolitikerinnen und Politiker sind da. Chefs Vukovarer Unternehmen und geladene Gäste aus allen Landesteilen. Nur in der ersten Reihe sind noch Sitze frei. Reserviert für den Bürgermeister, den Premierminister Kroatiens, die Präsidentin des Landes und weitere VIPs. Kolinda Grabar-Kitarovic kommt in den Saal. Die Treppe zum Parkett ist wegen ihrer Stilettos ein echtes Hindernis. Aber die Präsidentin schafft es, umarmt eine alte Bekannte im Publikum und strebt Richtung Bühne.
Liebe Vukovarerinnen und Vukovarer, liebe Familien der Toten, der vermissten und ermordeten kroatischen Verteidiger, liebe Veteranen, liebe Mitglieder und Angehörige der Streitkräfte der Kroatischen Republik, liebe Gäste, meine lieben Helden, mein liebes Vukovar. Geehrt seien die Schutzpatrone der Stadt St. Philipp und St. Jakob.
In Vukovar ist der Krieg noch überall. Auch wenn die Präsidentin gestern ganz entspannt mit dem Parteifreund und Bürgermeister Ivan Penava durch die restaurierte Innenstadt spazierte und im einzigen schicken Café am Ort einen Kaffee getrunken hat. Sie haben zusammen auch den Wasserturm besucht. Seine charakteristische Kelchform wurde zum Symbol des kroatischen Widerstands. Dass er noch immer von oben bis unten durchlöchert ist, kann man im Moment kaum sehen, denn er steckt in einem Baugerüst. Samt seinen wohlkonservierten Granatenkratern, die weithin sichtbar bleiben sollen, wird er zum Mahnmal umgestaltet. Von der Aussichtsplattform werden die Besucherinnen und Besucher weit über das slawonische Flachland blicken können, sagt die Präsidentin. Dass der Blick auf der anderen Seite ebenso weit nach Serbien geht, erwähnt sie nicht. Das Nachbarland kommt in den Reden des Premierministers, Bürgermeisters, der Präsidentin kein einziges Mal vor.
Vukovar ist ein Symbol für die Auferstehung unseres lieben Kroatiens. Die wichtigste, aber schmerzlichste Geschichte unserer lieben Heimat wurde hier in unser aller Seelen eingeschrieben und besonders in die deiner Bürger, liebes Vukovar, in deine verwundeten Mauern und die mächtige Donau.
Meter vom Theater entfernt auf dem Franjo Tudjman-Platz laufen die Vorbereitungen auf das Stadtfest. Mit Folkloregruppen aus ganz Kroatien, Live-Musik und Shows auf zwei großen Freilichtbühnen. Eine ganze Grundschulklasse als Erdbeeren verkleidet läuft vorbei. Die Direktorin des Europahauses Diana Antunovic-Lasic ist auf dem Weg zu einem Empfang.
Vukovar war ein Anziehungspunkt vor dem Krieg. Wir hatten die Industrie hier. Es war eine reiche Gegend. Es gab Arbeit. Die kleinen Bauern von der anderen Donauseite kamen her, um ihr Gemüse auf dem Markt zu verkaufen. Vukovarer fuhren mit der Fähre ans andere Ufer, um drüben Freunde zu besuchen. Das ist natürlich vorbei.
In der Mitte des Flusses verläuft heute die Grenze zu Serbien. Eine EU-Außengrenze, die von der kroatischen Grenzpolizei massiv gesichert wird. Die einzige Fähre, die hier 12 Jahre nach Kriegsende erstmals wieder fuhr, haben die Behörden wieder eingestellt. Mit Verweis auf Kroatiens Beitrittsprozess zum Schengen-Raum.
Die Niederlande haben uns einige Jahre nach dem Krieg eine Fähre gespendet. Die konnten wir benutzen. Also nicht jeder, nicht du. Nur Leute, die im Umkreis von 30 Kilometern wohnten. Das war eine gute Sache. Aber wenn wir dem Schengen-Raum beitreten, geht das nicht mehr. Darauf bereiten wir uns im Moment vor. Und so wurde die Fähre wieder eingestellt.
Diana ist ethnische Kroatin und mit einem Serben verheiratet. Ihr Mann gehört zu den gut 30% der serbischen Stadtbevölkerung. Sie leitet das Europahaus. Nach dem Ende des Krieges lange Zeit der einzige Ort in der Stadt, an dem Serben und Kroaten zusammenkamen. Das Nachbarschaftszentrum wurde vor fast 20 Jahren gegründet und sollte die Bürgerinnen und Bürger auf die europäische Integration einstimmen und sie im Beitrittsprozess zur EU unterstützen. Europäische Integrationsarbeit besteht in Vukovar vor allem darin, grenzüberschreitende Jugendtreffen zu organisieren und Spannungen zu überwinden. Die Lokalpolitik ist dabei nicht immer hilfreich, sagt Diana.
Der Schwerpunkt liegt immer auf dem Negativen, wenn es darum geht, öffentlich zu erklären, wie es uns hier geht. Wir waren und sind das Opfer. Aber die Jüngeren haben es jetzt satt. Sie wollen diesen Opferstatus nicht mehr.
Nach dem Krieg diskutierten wechselnde Stadtregierungen, ob Vukovar nicht als Freilichtmuseum des sogenannten Heimatkrieges belassen werden sollte, wie es war. Eine in Schutt und Asche gelegte Stadt. Schließlich hat man sich dagegen entschieden und stattdessen in den Wiederaufbau investiert. Aber von intakten Gebäuden kann man nicht leben, sagt Diana.
Die Regierung investiert seit 20 Jahren eben lieber ins Küstenland als in diese Gegend. Dabei gäbe es hier so viele Möglichkeiten. Wir haben die Donau, die Europa mit anderen Ländern verbindet. Wir haben sehr fruchtbaren Boden. Das hier war die Kornkammer Jugoslawiens und könnte es auch für die Republik Kroatien sein.
Bei der Festveranstaltung im Theater läuft unterdessen ein Imagefilm der Stadt. Minutenlang werden Kriegsszenen, Soldatenaufmärsche und die weißen Kreuze der Gefallenengräber gezeigt. Wie die Region sich wirtschaftlich wieder erholen könnte, ist kein Thema. Stattdessen betont der Premierminister in seiner Rede immer wieder die große Bedeutung Vukovars als Märtyrerstadt.
Vukovar gilt als Symbol für die nationale Unabhängigkeit Kroatiens, aber von der Geschichte alleine kann die Stadt nicht leben. Morgen geht es dann in der Serie von Grit Eggerichs um die wirtschaftlichen Perspektiven Slawoniens. Hanf ist da ein wichtiges Thema. Glaube und Genuss, Spiritualität und Spirituose, das ist gleich das Thema in Tag für Tag mit Andreas Mein, kurz nach den Nachrichten. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.